freuen uns sehr, Bernd, dein iPad. Wir freuen uns sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ich glaube, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Prediger zweimal eingeladen wird, oder? Weil ich denke, ihr habt es sicher auch schon erlebt. Ich habe hier ein bisschen Probleme mit meinem Mikro. Entschuldigung, die Klammer fällt immer ab. Ich glaube, ich nehme das einfach in die Hosentasche hier. So, fertig, ja. Habt sicher auch schon erlebt, dass man Gastsprecher eingeladen hat. Und ja, die wurden dann nie wieder gesehen. Und eure Pastoren wissen vielleicht zum Teil dann warum. Geben das nicht groß bekannt, aber es hat sich einfach vielleicht nicht so bewährt. Und das haben wir auch schon erlebt, das gibt es manchmal. Aber wir freuen uns, wie gesagt, sehr, dass wir wieder hier sein dürfen. Und auch über das Thema reden dürfen, über das wir eben sprechen, nämlich über den Glauben. Das ist eines unserer Hauptthemen, unserer Lieblingsthemen. Und wir haben gerade eben eigentlich selber wieder angefangen, in unserer Gemeinde neu darüber zu lehren. Nachdem wir einige Jahre ab und zu mal eine Glaubenspredigt gehalten haben, natürlich immer alles unter diesen Vorzeichen im Grunde gesehen haben, aber nicht spezifisch über den Glauben gelehrt haben, haben wir gemerkt, dass es dran ist, diese Grundlagen neu zu legen. Diese Grundlagen neu anzuschauen und auch zu überprüfen, wo sind eigentlich die Defekte? Warum hat eigentlich manches nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen, gemäß dem, was wir glauben? Gemäß dem, was das Wort auch ganz klar sagt, dass es möglich ist. Und genau über diesen Bereich möchte ich heute mit euch sprechen, nämlich über die wichtige Frage, warum funktioniert scheinbar manchmal der Glaube nicht? Ich bin überzeugt davon, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist und einige Glaubensabenteuer durchgemacht hast mit dem Herrn, dann wirst du es auch erlebt haben, dass dein Glaube manchmal scheinbar, ich sage bewusst scheinbar, versagt hat. Dass dein Glaube nicht das hervorgebracht hat, worauf du ihn gesetzt hast. Und das Problem bei solchen Erfahrungen ist, wenn du solche Erfahrungen zu häufig machst, dann wirst du irgendwann den Glauben über Bord werfen. Dann wirst du irgendwann den Glauben nicht mehr als das schätzen, was er eigentlich ist, nämlich dein Mittel von Gott, Dinge zu bekommen und Dinge in der sichtbaren Welt zu verändern. Wenn du aber dieses Mittel nicht mehr anwendest, dann wird sich gar nichts mehr verändern in deinem Leben, weil der Glaube der einzige Weg ist, auf dem wir das tatsächlich tun können. Wir brauchen also den Glauben. Wir können es uns nicht leisten, einen Glauben zu haben, der nicht funktioniert. Wir können es uns nicht leisten, ohne Glauben durchs Leben zu gehen. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und dem, die ihn eifrig suchen, ein Belohner sein wird. Was wir also wollen, ist ein echter Glaube, ein funktionierender Glaube. Und ich habe auch selbst solche Erfahrungen gemacht, wo ich mich gefragt habe, Herr, ich habe doch geglaubt. Herr, ich habe doch dein Wort als Grundlage genommen. Ich habe doch deine Verheißungen zusammengesucht im ganzen Wort Gottes und daran festgehalten. Warum konnte ich nicht oder bisher noch nicht erwirken, was dein Wort sagt? Dieses Thema hat mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt und ich habe auch andere Prediger darüber reden gehört und möchte heute Nachmittag sprechen über das Thema ungeheuchelter Glaube. Ungeheuchelter Glaube. Lass uns eine Schriftstelle anschauen, 2. Timotheus 1, Vers 5. Paulus schreibt an seinen Schützling Timotheus, einen Mann im Dienst, einen Mann, der damals Pastor war, der Gemeinde in Ephesus. Paulus hatte ihn eingesetzt, als Pastor dort zu dienen. Und er war ein junger Mann, er war ein noch nicht sehr erfahrener Mann. Und Paulus gibt ihm viele wichtige Anweisungen, wie er das Glaubensleben erfolgreich leben kann. Und er sagt hier in Bezug auf Timotheus, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Paulus sagt hier etwas sehr Wichtiges, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Dann verweist er auf die Großmutter und die Mutter und sagt, ich bin überzeugt auch in dir wohnt dieser ungeheuchelte Glaube. Ungeheuchelter Glaube. Nun, wenn wir von ungeheucheltem Glauben sprechen, dann steht die Annahme im Raum, dass es auch geheuchelten Glauben geben muss. Nicht wahr? Sonst Paulus nicht die Formulierung ungeheuchelter Glaube verwenden. Wenn es keinen geheuchelten, also unechten, gespielten Glauben gäbe, würde er nicht sagen ungeheuchelter Glaube. Er müsste diesen Gegensatz nicht machen, wenn es nicht auch sein Gegenüber, sein Pendant gäbe. Nicht wahr? Das sagt uns also, dass es so etwas wie geheuchelten Glauben gibt. Und das ist eine sehr interessante Annahme, die uns weiterhilft, genau in Bezug auf diese Fragen, nämlich warum funktioniert unser Glaube manchmal scheinbar nicht? Wir werden da nämlich sanft darauf hingewiesen und sanft angestupst, damit wir merken können, mehr und mehr, möglicherweise war das, was wir für Glaube hielten, gar kein echter, ungeheuchelter Glaube, sondern geheuchelter Glaube. Nun, wenn Paulus hier von ungeheucheltem Glauben spricht, dann steht auch die Annahme da, dass dieser ungeheuchelte Glaube funktioniert und das hervorbringt, wozu er gesetzt ist, es hervorzubringen, nicht wahr? Wenn es also einen ungeheuchelten Glauben gibt, der die Dinge hervorbringt, dann muss es auch einen geheuchelten Glauben geben, der nichts bewirkt oder nicht viel oder nicht das Vollmaß dessen, was er eigentlich bewirken könnte und seinem Wesen nach auch sollte. Paulus wiederholt diese Formulierung, und zwar in 1. Timotheus 1, Vers 5. 1. Timotheus 1, Vers 5. Also eigentlich käme diese Stelle ja davor, aber wir lesen sie jetzt in dieser Reihenfolge. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ungeheucheltem Glauben. Das Endziel der Weisung. Also du könntest sagen, unter dem Strich, nach allem, was gesagt ist, wenn der Kampf vorbei ist, wenn es nichts mehr weiter zu sagen gibt, dann ist das, was zählt, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Halleluja. Sag mal, ungeheuchelter Glaube. Ungeheuchelter Glaube. Dieses Wort, welches Paulus hier verwendet für ungeheuchelt, ist ein interessantes griechisches Wort. Es ist das Adjektiv anhypokritos. Anhypokritos. Hypokritos wäre geheuchelt. An ist die Verneinung, die Negierung. Anhypokritos, ungeheuchelt. Und das Wort bedeutet ungeheuchelt oder im Positiven gesagt aufrichtig, unverfälscht, wahr, ohne Verstellung. Damit wir dieses Wort richtig verstehen, müssen wir wissen, woher es kommt. Es kommt nämlich von dem griechischen Wort Hypokrites. Und Hypokrites bedeutet nichts anderes als einen Schauspieler. Wenn wir von geheuchelt sprechen, dann meinen wir üblicherweise etwas sehr, sehr Negatives. Und das ist es auch. Aber im Griechischen beschrieb dieses Wort einen Schauspieler. Wenn ich euch heute von einem Schauspieler erzählen würde, dann wäre das nicht sofort etwas Negatives in den Augen der meisten, sondern wir wissen den Unterschied zwischen einem Schauspieler und dem wahren Leben. Wir verstehen, dass ein Schauspieler nur etwas mimt, etwas vorgibt, das er selbst nicht wirklich ist, nicht wahr? Wir haben gar nicht den Anspruch, dass ein Schauspieler das, was er darstellt, tatsächlich sein muss. Wir machen sogar einen großen Fehler, wenn wir das annehmen. Deswegen sind wir manchmal so enttäuscht von Schauspielern. Wir haben jemanden gesehen in der Rolle als Spider-Man oder Superman oder als ein Gentleman und dann lesen wir in irgendeiner Zeitschrift, dass er im wahren Leben eine richtige Charaktersau ist. Oder ein Schwächling, der seine Familie aufgibt, was auch immer. Eben nicht Spider-Man oder Superman oder sonst irgendetwas, das er im Film dargestellt hat. Oder in einem Schauspiel auf der Bühne. Ein Hypokrites ist also ein Schauspieler. Wir könnten auch sagen, ungeschauspielerten Glauben. Oder eben vorgetäuschten, geschauspielerten Glauben. Und wahrscheinlich merkt ihr bereits, dass wir früher oder später oder zu bestimmten Zeiten alle in diese Kategorie fallen. Unser Glaube ist nicht immer wahr. Unser Glaube ist nicht immer wahrhaftig und echt und nicht geschauspielert. Sondern manchmal, aus was für Gründen auch immer, fühlen wir uns gedrängt, fühlen wir uns genötigt, etwas vorzugeben, das nicht wirklich da ist. Lass uns noch einige weitere Stellen anschauen, wo dieses Wort Anhypokritos vorkommt. Es ist wichtig, das zu sehen und zu verstehen, denn dieses Wort bezieht sich sonst insbesondere auch auf die Liebe. Auf die Liebe. Römer 12, Vers 9. Hier sagt Paulus, die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Die Liebe sei ungeheuchelt. Da haben wir diesen Anspruch selber auch noch viel mehr. Nämlich, wir möchten alle nicht, dass man uns Liebe vormacht. Als Ehemann, als Ehefrau möchtest du nicht, dass dein Ehepartner dir Liebe nur vorspielt, nicht wahr? Du möchtest nicht, dass er nur so tut, wie wenn er dich lieben würde. Sondern du hast den berechtigten Anspruch, dass dein Partner dich tatsächlich liebt. Nicht wahr? Gott hat den berechtigten Anspruch, dass du ihn tatsächlich liebst. Dein Nächster, dein Bruder, deine Schwester in Christus möchten wirklich geliebt werden. Es gibt doch nichts Schlimmeres als geheuchelte Liebe. So, wo wir so tun, wo wir uns ein religiöses Vokabular aneignen und am Sonntag sind wir lieb und nett miteinander, dass es schier nicht zu ertragen ist. Es ist schon fast kitschig. Oh, Bruder Bernd, wie schön, dich zu sehen. Halleluja. Oh, Pastor, du bist heute so gesalbt. Und das geht weiter den ganzen Gottesdienst lang und nach dem Gottesdienst. Oh, Pastor Bernd, ich möchte dich heute zum Kaffee einladen. Heute bezahle ich dein Essen, Pastor Bernd. Aber kaum bist du aus der Gemeinde raus und der Alltag beginnt und du triffst dich vielleicht unter der Woche mit anderen Brüdern und Schwestern, da merkst du dann, wie geheuchelt deine Liebe war, indem du nämlich auf einmal schlecht redest über dieselbe Person, über die du eben noch gut geredet hast. Das geht nicht. Und es muss ja nicht immer der Pastor sein, oft sind es die Geschwister, über die wir im gleichen Atemzug praktisch gut reden und ihnen etwas vormachen und kaum sind sie aus den Augen, reden wir mit einem anderen Bruder, einer anderen Schwester negativ über dieselben Leute. Das ist geheuchelte Liebe. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil du weißt, wir sollten in Liebe wandeln, verhältst du dich so, als ob du schauspielerst. Liebe kann man schauspielern. Liebe kann man spielen, kann man vortäuschen, kann man vorgeben. Und genauso kann man auch Glauben vorgeben. Man kann so tun, als ob man glaubt. Man kann in die Gemeinde kommen und sagen, oh, ich habe einige große Berge in meinem Leben stehen, aber Jesus hat gesagt, Markus 11, 23, sprich zu dem Berg und er wird weichen. In der Gemeinde bist du der große Glaubensheld. Aber kaum gehst du aus der Gemeinde raus, bist wieder in deinem Alltag, sind die Berge dann doch wieder so hoch, dass du nicht einmal die Lippe zuckst gegen diese Berge. 2. Korinther 6, Vers 6. Lass uns noch ein bisschen hier bei der Liebe bleiben. In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Paulus redet hier von sich selbst und sagt, in diesen Dingen haben wir uns bewährt, haben wir unseren Mann gestanden, in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Mit anderen Worten, wenn ihr mit mir zu tun hattet, liebe Korinther, dann war meine Liebe euch gegenüber nicht gespielt. Ich habe nichts vorgetäuscht. Sondern ihr liegt mir wirklich am Herzen. Ich war echt euch gegenüber. Was ihr gesehen habt, das habt ihr auch bekommen. What you see, what you get, what you see is what you get. Ja? Wie man in der Computersprache manchmal sagt. Und diese ungeheuchelte Liebe ist vielleicht so etwas wie die Grundvoraussetzung für den ungeheuchelten Glauben. Solange wir uns leisten oder meinen, leisten zu können,
andere nur gespielt zu lieben, ihnen etwas vorzumachen, den Brüdern gegenüber, den Schwestern gegenüber nicht wahrhaftig zu sein, in der Liebe, welche das erste Gebot ist unseres christlichen Lebens, werden wir es vielleicht auch niemals im Glauben wirklich sein können. Solange wir meinen, wir dürften Liebe heucheln, werden wir immer auch dazu neigen zu meinen, wir könnten den Glauben heucheln. Dementsprechend werden die Resultate ausbleiben. Viele pochen immer auf dieses Wort von Jesus, das er gesagt hat, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Ja, das ist so, Amen. Aber welche Liebe ist gemeint, bitteschön? Nicht irgendeine geheuchelte, vorgespielte Liebe, wo wir alle nett sind miteinander am Sonntag oder wenn wir uns treffen, sondern echte, ungeheuchelte Liebe. Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Beachte, hier ist von der Weisheit die Rede. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Hier haben wir noch eine andere Größe, die uns als ungeheuchelt dargestellt wird im Neuen Testament, nämlich Weisheit. Auch da gibt es wieder zwei Kategorien, nämlich geheuchelte Weisheit und ungeheuchelte Weisheit. Kannst du dir geheuchelte Weisheit vorstellen? Amen. Es gibt viele, viele Menschen heute, die Weisheit vorheucheln. Das heißt, sie tun so, als wüssten sie. Sie tun so, als hätten sie die Schlüssel der Erkenntnis für ihr Leben und ihren Lebenserfolg in Händen. Das sind die Leute, die immer einen Rat auf den Lippen haben. Egal, wo du sie triffst, egal mit welchem Problem du sie behelligst, sie wissen immer Rat. Sie haben immer schon die Lösung für das Problem. Sie tun immer so, wie wenn sie das alles auch schon einmal erlebt hätten und du musst nur das und das machen, dann wird es bei dir schon auch funktionieren. Nur oft ist es so, wenn du solchen Leuten dann auf den Zahn fühlst oder ein bisschen hinter die Kulissen schauen darfst, ihres eigenen Lebens, dann wirst du sehen, hey, da ist nicht die Hälfte von dem, was der Bruder, die Schwester als Rat weitergibt an hilfesuchende Menschen, funktioniert in ihrem eigenen Leben. Was heißt das mit anderen Worten? Die Weisheit, die sie mir gegenüber präsentieren, ist nicht echt, ist nicht wahr, sondern nur geheuchelt. Also ich kann immer den Ratgeber spielen. Ich hatte Zeiten, ich hatte Phasen in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, auch in meinem Dienst als Pastor, wo ich dachte, ich muss so funktionieren. Wenn irgendjemand eine Frage an mich hat, muss ich eine Antwort haben. Oh Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Halleluja, Jesus. Danke, dass du mich befreit hast, Herr, Weisheit heucheln zu müssen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe nicht selten mit Personen zu tun, mit Situationen zu tun, wo ich dir ganz ehrlich sagen muss, ich habe keine Ahnung, was hier die Lösung ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und das sagst du als Pastor? Solltest du denn nicht die Weisheit mit Schöpfkellen fressen haben? Ich sollte vor allem Weisheit für mein eigenes Leben haben und sie anwenden. Erst dann kann ich Weisheit an andere wirklich weitergeben. Amen. Abgesehen davon ist es keine Schande, einmal die Antwort nicht zu wissen. Es ist keine Schande. Amen. Irgendein berühmter Philosoph hat einmal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Nun, so weit müssen wir nicht gehen, ihr versteht mich richtig. Wir wissen, dass wir etwas wissen, nämlich wir wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und so weiter und so fort. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben und all das. Aber in manchen Situationen stünde es uns gut an zu sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir sind erst ganz am Anfang mit unserer Erkenntnis. Aber wir sehen hier auch, Weisheit kann also ungeheuchelt sein. 1. Petrus 1, Vers 22. Hier heißt es da, ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. So liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Ungeheuchelte Bruderliebe. Hier scheint im Griechischen ein anderes Wort als an den anderen Stellen. Bruderliebe ist das Wort Philadelphia. Habt ihr sicher auch schon gehört. Normalerweise ist im Neuen Testament von Agape die Rede. Das ist so der allgemeine Begriff für die Liebe Gottes. Philadelphia ist sehr spezifisch. Die Liebe zu den Brüdern, zu den Schwestern. Mit anderen Worten, das Neue Testament hat einen Anspruch, eine Forderung, dass die Beziehungen, die wir zueinander haben, echt sein müssen. Diese Beziehungen sollten echt sein, wann immer möglich. Nun, bitte versteht mich nicht falsch, wir reden hier nicht von Perfektionismus. Es wird uns allen immer wieder einmal passieren, zu bestimmten Zeiten, dass wir in Heuchelei verfallen, dass wir Schauspieler sind, dass wir versuchen, etwas vorzugeben, das nicht ist. Auch gegenüber Brüdern und Schwestern. Ich meine, wo ist die Grenze? Würde das denn nicht bedeuten, Pastor Manfred, wenn ich wirklich ungeheuchelte Liebe und Bruderliebe haben soll, dass ich den Leuten, mit denen ich zu tun habe, immer die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen muss? Wisst ihr, ich glaube wirklich, es gibt so etwas wie den Deckmantel des Schweigens. Amen. Wo du zwar Dinge siehst, wo du zwar Dinge weißt, wo du zwar Dinge verstehst, aber du bist trotzdem nett und freundlich. Halleluja. Du sagst nicht, ich bin kein Heuchler. Jetzt wollte ich gerade Schweizerdeutsch reden. Ich tue das manchmal bei uns zu Hause. Ich predige immer Hochdeutsch, aber manchmal falle ich dann so in Schweizerdeutsch absichtlich, um etwas darzustellen, um etwas zu spielen, damit es die Leute besser verstehen. Aber das kann ich hier natürlich nicht machen. Also hier muss ich, wenn dann einen anderen Dialekt sprechen, vielleicht Hessisch. Die Hesse komme. Aber ich liebe diesen Dialekt. Der hat so was Schönes, Gemütliches. Ihr nicht? Ihr wohnt doch hier, oder? Ha? Ihr seid doch Hessen, oder nicht? Nicht gebürtig, okay. Seht ihr, wenn wir von ungeheuchelter Weisheit, von ungeheuchelter Liebe, von ungeheucheltem Glauben sprechen, das bedeutet nicht, dass wir uns hinstellen, auf die Brust klopfen und sagen, ich bin kein Heuchler, ich sag die Wahrheit, ob du es hören willst oder nicht. Darum geht es nicht. Es gibt auch noch so etwas wie Manieren und Anstand. Amen. Und den richtigen Zeitpunkt, um eine Sache zu sagen. Wenn dich jemand fragt, findest du das gut, was ich da gemacht habe? Wie fandst du heute meine Leistung im Lobpreisteam? Wie fandst du heute mein Schlagzeugspiel? Wie fandst du heute meine Predigt? Nun, wenn du sie nicht gut fandst, dann musst du mir nicht sagen, hey, wow, super, preis dem Herrn, du bist begnadet. Du musst mir aber auch nicht sagen, Mist. Sondern du könntest den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Rahmen abwarten, um mir mit Freundlichkeit und in Liebe zu verstehen zu geben, du, das war nicht so toll, was du da heute gemacht hast. Dafür gibt es einen Rahmen. Amen. Lass uns noch eine letzte Stelle anschauen, die nämlich eine Verbindung schafft zwischen dem Glauben und der Liebe. Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Paulus sagt hier mit anderen Worten, Glaube kann nur dann wirksam sein, wenn Liebe seine Motivation ist, wenn Liebe seine Grundlage ist. Wenn aber deine Liebe schon geheuchelt ist, wie sehr wird dann dein Glaube geheuchelt sein? Wenn deine Liebe nicht echt ist, wie unecht wird dann erst dein Glaube sein? Liebe ist wie die Grundlage des Glaubens. Wenn du nicht in Liebe wandelst, wenn du nicht die Liebe Gottes für dich empfangen hast und bereit bist, diese Liebe Gottes auch weiterzugeben an andere, dann wird dein Glaube nicht funktionieren. Mit anderen Worten, geheuchelte Liebe zieht geheuchelten Glauben nach sich. Nur ungeheuchelte Liebe wird auch ungeheuchelten Glauben hervorbringen können. Oh, ich glaube, wir sind hier auf einer guten Fährte. Und bitte, wenn ihr das nächste Mal ein Glaubensfiasko, eine Glaubenskatastrophe erlebt, wo ihr sagen müsstet, aber ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch die Verheißung Gottes genommen. Ich habe doch festgehalten im Glauben. Ich habe doch das, was nicht ist, gerufen, wie wenn es da wäre. Ich habe doch die richtigen Bekenntnisse gesprochen. Ich habe doch Markus 11, 23 praktiziert und so weiter und so fort. dann bitte tut mir einen Gefallen. Verzweifelt nicht am Glauben, sondern hinterfragt euch beziehungsweise das Wesen eures Glaubens und eurer Liebe. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Hat auch irgendjemand mal gesagt, mein Vater hat das immer früher gesagt. Selbsterkenntnis ist der erste Weg oder der erste Schritt zur Besserung. Mit anderen Worten, wenn du denn einen geheuchelten Glauben hast und das erkennst und zugeben kannst, dann ist das der erste Schritt auf dem Weg zu einem echten Glauben. Wenn du allerdings stur bist und sagst, nein, das kann ja gar nicht sein, dass ich einen geheuchelten Glauben habe, ich Glaubensheld, ich Glaubenspastor, dann gehst du den ersten Schritt nie. Dann kannst du aber auch nicht dahin kommen, wo dir der echte Glaube angeboten wird. Mit anderen Worten, in manchen Situationen müssen wir kapitulieren. Lasst uns einige Beispiele anschauen für geheuchelten und ungeheuchelten Glauben. Ich möchte das Thema noch ein bisschen weiter ausbreiten, dass ihr noch eingehender versteht, um was es genau geht. Ein klassisches Beispiel, wo du siehst, was geheuchelter Glaube ist und wozu geheuchelter Glaube führt, ist Apostelgeschichte 19, die Verse 13 bis 16. Eine beinahe lustige Geschichte, wenn sie nicht so ernst wäre. Vielleicht hast du sie schon oft gelesen und gedacht, das ist ja wirklich fast zum Lachen. Daraus könnte man beinahe eine Komödie machen. Apostelgeschichte 19, die Verse 13 bis 16. Aber bitte lies das heute oder höre es heute unter dem Aspekt geheuchelter, gespielter Glaube. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, also Geisterbeschwörer sind gemeint, unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre dich bei dem Jesus, den Paulus predigt. Hier haben wir folgende Situation, nämlich zu Zeiten der Apostelgeschichte war der Name Jesus so berühmt geworden, so bekannt geworden, stand als so machtvoll da, dass sogar Menschen, die eigentlich gar nicht an diesen Namen glaubten, hingingen und diesen Namen benutzten, um ihre Zwecke zu erreichen. Als Geisterbeschwörer, also als jemand, der Dämonen austreibt, du könntest es auch sagen, Exorzist, ja, als Exorzist musst du irgendwann Resultate vorweisen können. Also wenn bei allem Theater, das du aufführst, die Dämonen nicht weichen, dann bist du ein schlechter Exorzist, nicht wahr? Und ich denke, so ist es diesen jüdischen Beschwörern auch gegangen. Sie wollten auf jeden Fall die Formel haben, die funktioniert. Und sie hatten zu dieser Zeit gesehen, okay, diese Christen da, dieses Konkurrenzunternehmen zu unserer Religion, die haben mehr Erfolg im Austreiben von bösen Geistern als wir. Obwohl wir also nicht an diesen Namen Jesus glauben, lasst uns ihn trotzdem benutzen, wie wenn wir an ihn glauben würden. Ist das geheuchelt? Amen, das ist absolut geheuchelt. Hier hast du ein Beispiel für geheuchelten Glauben. Vorgespielt. Sie benutzten den Namen Jesus nur. Und bitte denk jetzt, ja, aber ich glaube doch an den Namen Jesus. Bitte denk nicht, das betrifft dich nicht, sondern versuch, diese Geschichte auf dein Leben und auf deine Situation zu übertragen. Natürlich bist du ein Kind Gottes. Natürlich bist du bei ihm in Ewigkeit und all das. Aber könnte es sein, dass du auch in Situationen manchmal den Namen Jesus gebrauchst wie eine Formel? Oh, ich habe diesen und jenen Prediger gehört, der hat im Namen Jesus Dämonen ausgetrieben. Der hat im Namen Jesus dies und das gemacht. Er hat zweimal Gnade gesagt und dann hatte er die Gebetserhörung gehabt. Ich habe einmal einen Prediger reden gehört, der hat gesagt, aufgrund einer bestimmten Schriftstelle, die sagten zweimal Gnade, Grace, Grace, und dann geschahen die Dinge. Dann geschah das, was geschehen sollte. Und er sagte, das ist wie eine Art Formel, in Anführungszeichen, hat es nicht so gemeint, er hat es richtig verstanden. Aber ich habe dann gedacht, wow, das ist es, genau, ich muss nur zweimal Gnade sagen, das heißt, ich muss nur die Gnade in Anspruch nehmen, dann wird es funktionieren. Aber es hat nicht funktioniert. Warum? Weil ich keine Offenbarung hatte von dem, was ich da sagte. Ich hatte keine Offenbarung der Gnade. Deswegen hätte ich auch 50 Mal Gnade sagen können und es wäre nichts passiert. Aber lasst uns weiterlesen hier, es wird nämlich richtig dramatisch. Vers 14, es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters namens Skephas, die dies taten. Also jetzt wird aus der großen Menge derer, die das auch noch machten, werden sieben besonders betonten herausgehoben, weil die sind bekannt geworden dafür. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters Kephas, die dies taten. Vers 15, der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Vers 16, und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Hier hast du die ultimative Glaubenskatastrophe. Viel schlimmer kann es nicht mehr kommen. Amen. Und worauf ist das Ganze zurückzuführen? Auf geheuchelten Glauben. Wenn du das nächste Mal eine Glaubenskatastrophe erlebst, dein Glaube nicht dazu führt, dass du geheilt wirst, dein Glaube nicht dazu führt, dass ein Angehöriger geheilt wird, dein Glaube nicht dazu führt, dass das Versorgungswunder passiert, das du dringend brauchst, dein Glaube scheinbar nicht bewirkt, wozu du ihn gesetzt hast, dann sag nicht, der Glaube funktioniert nicht, sondern dann frage dich, ob du nicht in irgendeiner Weise versucht hast, geheuchelten Glauben zu praktizieren. Ungedeckten Glauben, könnte man auch sagen. Das ist ganz wichtig. Der Glaube sollte unangetastet bleiben. Der Glaube darf nicht hinterfragt werden. Wenn du den Glauben hinterfragst, dann hinterfragst du dein einziges Werkzeug und Mittel. Verstehen wir das? Was wir hinterfragen dürfen jederzeit, ist unsere eigene Haltung, sind unsere eigenen Motive. Beachte, was der böse Geist zu diesen Leuten sagte. Er sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Okay, also Jesus kannte dieser Geist. Von Paulus weiß ich, mit anderen Worten, ich habe schon gehört, wie dieser Paulus Kollegen von mir ausgetrieben hat. Aber ihr, wer seid ihr? Was fehlte diesen Leuten? Ihnen fehlte eine lebendige Beziehung zu dem Jesus, den sie da als Formel versuchten anzurufen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel. Wir können den Glauben nicht praktizieren, ohne dass wir den Jesus kennen, in dessen Namen wir glauben. Das ist also eine Grundvoraussetzung, könnte man sagen. Lass uns eine andere Schriftstelle noch lesen. Markus 9, Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Das ist der zweite Punkt, wo wir in einen geheuchelten, geschauspielerten Glauben verfallen können, nämlich wenn wir Aussagen von Jesus Schriftstellen in den Evangelien, wie diese hier, als eine Art Generalerlaubnis verstehen, für irgendetwas zu glauben. Ohne dass wir verstehen, dass diese Dinge bei Jesus sehr wohl abgedeckt waren und dass er wusste, wovon er sprach. Wenn Jesus sagte, dem Glaubenden ist alles möglich, dann meinte er nicht, glaube, wofür immer du möchtest und es wird passieren, sondern er sprach im Kontext, im Rahmen einer Beziehung und eines Wissens und einer Nähe zu Gott und zu seinem Wort, die das abdeckt. Wenn wir so etwas lesen, müssen wir verstehen, alles ist möglich dem, der da glaubt. Aber nicht zu jedem Zeitpunkt, nicht in jeder Situation, nicht unter allen Umständen und nicht, wenn der Wille Gottes ausdrücklich etwas anderes sagt. Kenneth Hagin und auch andere Sprecher bringen manchmal dieses Beispiel von Leuten, die solche Stellen hier genommen haben und gesagt haben, ich glaube jetzt für die Ehefrau von dem und dem. Das heißt, ich glaube dafür, dass das eigentlich meine Frau ist. Nun, du bewegst dich nicht nur auf dünnem Eis, sondern du bewegst dich weit außerhalb der Schrift. Wir müssen also sagen, dem Glaubenden ist nicht alles möglich. Dem Glauben ist es nicht möglich, einem anderen die Frau auszusparen. Hallo? Dem Glauben ist es nicht möglich, etwas in Besitz zu nehmen, was einem anderen gehört. Dem Glauben wird es auch nicht möglich sein, etwas zu tun, wovon das Wort Gottes sagt, dass es falsch ist, wie wir im nächsten Beispiel sehen. Lukas 9, Vers 54 nach der Schlachterübersetzung. Lukas 9, Vers 54, hier haben wir ein Paradebeispiel, könnte man sagen, für geheuchelten Glauben bei den Jüngern. Es heißt hier, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, was sahen sie? Sie sahen, dass Jesus in einer bestimmten Situation nicht aufgenommen wurde, nicht freundlich aufgenommen wurde. Sie waren auf dem Weg durch Samaria nach Jerusalem. Und ihr wisst ja, die Bewohner von Samaria waren gegen die Juden und waren insbesondere dagegen, dass die Leute nach Jerusalem hinaufzogen, um dort anzubeten, denn sie glaubten, dass man Gott auf einem anderen Berg anbeten solle. Nicht wahr? Deswegen nahmen sie Jesus nicht auf, weil sein Angesicht gegen Jerusalem gerichtet war. Und als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, wie man ihren Meister da ablehnte, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Gemäß Markus 9,23, dem Glaubenden ist alles möglich, müssten wir sagen, nun, die Jünger hätten hier mit gutem Recht und wahrscheinlich wären sie auch fähig gewesen dazu, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Aber wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, was Jesus sagte. Jesus sagte ihnen, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Des Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Mit anderen Worten, wenn das, was du im Glauben tun möchtest, dem entgegensteht, was Gottes offenbarter Wille ist, dann vergiss es. Aber noch etwas ist hier drin, nämlich ich bin überzeugt davon, wenn Jakobus und Johannes jetzt hier sich aufgestellt hätten und gesagt hätten, im Namen des Gottes Jahwe falle jetzt Feuer vom Himmel, so wie Elia es getan hat, es wäre nichts passiert. Es wäre nichts passiert. Warum? Weil sie diesen Glauben gar nicht gehabt hätten. Eigentlich, die Formulierung verweist auf etwas Ähnliches wie bei den sieben Söhnen dieses hohen Priesters. Sie wussten nämlich, Elia hat das einmal getan. Also, weil wir ja jetzt mit dem Messias unterwegs sind, sollten wir das eigentlich auch tun können. Und das ist eine andere wichtige Ebene von geheucheltem Glauben, wo wir vorsichtig sein müssen, nämlich wir haben jemand anderen gesehen, der etwas tun konnte und jetzt versuchen wir es nachzumachen. Nachmachen ist was? Eine subtile Form von Schauspielern, nicht wahr? Nun, natürlich können wir Dinge durch Nachahmung lernen, das ist schon richtig, aber es ist eine sehr feine Linie. In manchen Situationen, in manchen Fällen ist es nicht nur Nachahmen, sondern Nachmachen. Das ist ein Unterschied. Ein feiner, aber es ist ein Unterschied. Wenn ich zum Beispiel weiß, dieser und jener Pastor, der baut jetzt sein eigenes Gebäude, und ich denke, ja, aber und wir sind jetzt gerade umgezogen und sind wieder zur Miete mit unserer Gemeinde. Herr, warum bauen wir noch nicht unser eigenes Gebäude? Und weil dieser andere Pastor ein eigenes Gebäude baut, denke ich, ich muss das auch können, ich muss das auch schaffen, gehe ich hin und setze alles ein, was nur irgendwie möglich ist und gehe Wagnisse ein, die absolut unvernünftig sind, dann versuche ich nur den Glauben eines anderen nachzumachen. Und das wird sehr wahrscheinlich im Desaster enden. Mit anderen Worten, wenn du jemanden hörst im Glauben reden, wie er dies und das getan hat, wenn du jemanden Zeugnis geben hörst, der dies und das geschafft hat durch seinen Glauben, und du möchtest dasselbe erreichen, dann frage den Herrn nach dem Weg und geh nicht einfach hin und mach's nach. Amen. Denn du machst dir etwas vor. Der Glaube Elias ließ Feuer vom Himmel fallen. Der Glaube von Jakobus und Johannes hätte nicht ausgereicht, abgesehen davon, dass das sowieso falsch gewesen wäre in dieser Situation. Vielleicht ist es auch in deiner Situation sowieso falsch, dasselbe zu wollen, was der andere gekonnt hat. Nun aber ein Beispiel für ungeheuchelten Glauben, und zwar in einem, man könnte sagen, recht ähnlichen Kontext, der dann funktioniert hat. Wo ist der Unterschied, fragst du dich? Lass es uns anschauen. Markus 11, die Verse 14 und 20. Ihr alle kennt die Geschichte. Jesus kam an einem Feigenbaum vorbei, war hungrig und sah, dass er wollte von diesem Baum Frucht essen, aber es war keine Frucht daran. Und dann lesen wir hier, und er begann und sprach zu ihm, nämlich zu diesem Feigenbaum, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Jesus tat also etwas Zerstörerisches, könnte man sagen, durch seinen Glauben. Er strafte diesen Feigenbaum, er demonstrierte an diesem Feigenbaum eine Art, ein Glaubensprinzip. Er sprach nämlich zu etwas. Er sprach zu einer Sache. Er sprach zu einem Baum, dass etwas Bestimmtes mit ihm geschehen solle. Und wir wissen, das hat funktioniert. Was sagt uns das? Erstens, Jesus hatte diesen Glauben tatsächlich. Es war kein geheuchelter, sondern ungeheuchelter Glaube, den Jesus hier hatte und aussprach, auswirkte. Und es sagt uns noch etwas, es war in dieser Situation richtig, diesen Feigenbaum zu verfluchen. Warum auch immer, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gehörte zum Plan Gottes, für den Dienst Jesu auf dieser Erde an einer Stelle zu demonstrieren, wie man mit Dingen umgehen kann, die nicht das gewünschte Resultat bringen oder sich in den Weg stellen. Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben Situationen geben wird, wo wir durch unseren Glauben Dinge stoppen können. Wo wir sagen können, das hört jetzt auf. Oder das darf von jetzt an nicht mehr so sein. Katharina und ich, wir haben solche Situationen erlebt. Jeder von uns könnte solche Geschichten erzählen, wo wir Dingen Einhalt geboten haben im Glauben. Nun, du wirst am Resultat jeweils sehen, ob du den entsprechenden Glauben hattest oder nicht. Amen. Aber du kannst Gott vorher um Weisheit bitten, ob es in dieser Situation richtig ist, das zu tun oder nicht. Vers 20, und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Sprich, es hat funktioniert. Lass uns ein weiteres Beispiel anschauen. Für geheuchelten Glauben. Du fragst dich vielleicht, ja, Pastor Manfred, warum bringst du so viele Beispiele für geheuchelten Glauben? Weil ich euch zeigen möchte, wo hier die Fallgruben sind. Und wo wir aufpassen müssen, wo wir sicherstellen müssen, dass wir nicht in dasselbe Muster verfallen. Galater 2, Vers 14. Hier haben wir ein klassisches Beispiel für geheuchelten Glauben. Und zwar haben wir hier ein Fehlverhalten, könnte man sagen, von einem Ausmaß, das es nötig machte, dass Paulus dem öffentlich widersprach. Galater 2, Vers 14, hier sagt Paulus in Bezug auf Petrus, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas, das ist Petrus, wie ihr wisst, vor allen anderen, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Petrus war hier in etwas verfallen. Er versuchte zwar die Freiheit in Christus auszuleben, trennte sich aber zu einem bestimmten Zeitpunkt von denen aus den Nationen, die Jesus als Messias angenommen hatte, um den Juden, den jüdischen Gläubigen, zu gefallen weiterhin. Für Paulus war das derart inakzeptabel, dass er dem öffentlich widersprach. Stell dir das einmal vor. Der große Apostel Paulus stellt den noch größeren Apostel Petrus öffentlich zur Rede. Widerspricht ihm öffentlich. Daran sehen wir, das Beispiel von Petrus war derart schlecht, war derart geheuchelt, dass dem widersprochen werden musste. Du denkst, ja, aber was ist die Lehre die ich daraus ziehen kann, Pastor Manfred, ganz einfach. Vermische deinen Glauben nicht mit fremden Elementen. Das ist etwas, das Christen immer wieder einmal tun. Immer wieder einmal gibt es Bewegungen, gibt es Lehren, die so in den Leib Christi hineinkommen, in die Gemeinden auch hineinkommen wollen, von Glaube ist gut, aber du brauchst auch noch das und das. Der Glaube allein genügt nicht. Sondern du brauchst auch noch diese, zum Beispiel, weil wir gerade dieses Beispiel eben haben, du brauchst auch noch diese jüdischen Elemente. Weißt du, du solltest einmal im Monat das Schofarhorn blasen, um deinem Glauben gebührend Ausdruck zu geben. Dann wird der Herr dadurch geehrt sein und die entsprechenden Wunder wirken in deiner Mitte. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute in das hineingefallen sind und versucht haben, ihrem Glauben, ihrem einfachen, schlichten, ungeheuchelten Glauben an Jesus und sein Werk am Kreuz auf Golgatha etwas hinzuzufügen, indem sie weitere Elemente dazu nahmen. Diese Dinge klingen immer gut am Anfang. Sie klingen immer plausibel. Sie öffnen scheinbar eine Tür zu noch mehr, zu noch weiterem. Und sind dennoch eigentlich genau das Gegenteil des Glaubens, nämlich Leistung, Dinge, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, sogar manchmal Elemente fremder Religionen, Psychologie. Psychologie ist auch etwas, das der Feind immer wieder versucht hat, in den Leib Christi zu bringen. Weißt du, du brauchst Glauben und Psychologie. Denn du brauchst nicht nur Glauben, du brauchst auch noch Menschenkenntnis. Du brauchst nicht nur Glauben, sondern du brauchst auch noch dies und das. Du musst dieses und jenes Seminar noch besucht haben, da in der Wirtschaft und überhaupt. Und nur mit dem Wort, nur mit dem Glauben, das kann ja nicht funktionieren. Aber weißt du, da sind wir doch längst darüber hinaus. Was ist das anderes als eine Vermischung des Glaubens mit fremden Elementen, der man irgendwann widersprechen muss, weil sie nicht funktioniert? Amen. Halleluja. Lasst uns zum Schluss noch einmal ein Beispiel anschauen von ungeheucheltem Glauben, der die entsprechende Wirkung hatte. Apostelgeschichte 3, die Verse 4 bis 8. Derselbe Petrus, der an anderer Stelle zurechtgewiesen werden musste, zeigt hier, dass er eigentlich echten Glauben hatte. Apostelgeschichte 3, die Verse 4 bis 8, die Geschichte von dem Lahmen an der schönen Pforte. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin, auf den Lahmen, und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen, nämlich eigentlich ein Almosen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Ich möchte euer Augenmerk hier auf Folgendes richten. Was sagte Petrus unter dem Strich? Er sagte, du, tut mir leid, Silber und Gold habe ich im Moment keines dabei, das heißt, ich kann dir kein Almosen geben. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Das ist, wenn du so willst, der Inbegriff ungeheuchelten Glaubens. Ich kann dir nur das geben, was ich selber habe. Ich kann im Glauben nur insofern agieren, als mir dieser Glaube auch tatsächlich lebendig ist. Ich kann nicht größere Dinge im Glauben bewegen, als ich bereit bin, in meinem eigenen Leben mich dem Herrn auszuliefern. Wenn ich nicht bereit bin, die kleinsten Dinge, Neigungen, Falschprägungen in meinem Leben vom Herrn korrigieren zu lassen, wie kann ich dann erwarten, in meinem Glauben größere Dinge zu bewirken, die weit über das hinausgehen, was ich in meinem eigenen Leben zurückhalte? Dann bin ich doch nichts anderes als ein Heuchler. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, lass mich ein gutes Beispiel finden, ich kann einfach nicht aufhören zu rauchen. Das geht nicht. Weißt du, ich rauche jetzt seit 30 Jahren. Diese Glimmstängel, die sind mir so sehr in Fleisch und Blut übergegangen. Kommt mir manchmal vor, wie wenn das ein Teil meiner selbst wäre. Ich kann nicht anders. Also bitte, Pastor, versuch nicht, mich da rauszureden. Lass mir doch dieses kleine Laster. Andere haben ja viel größere Laster. Und dann möchtest du aber hingehen und in deinem Glauben Menschen die Hände auflegen, damit sie von Krebs geheilt werden. Oder damit Dämonen ausfahren. Oder du möchtest für Menschen beten, dass ihre Ehe wieder in Ordnung kommt. Oder sie frei werden von anderen Abhängigkeiten. Dann bist du doch nichts anderes als ein Heuchler. Amen. Und ich kann dir eins sagen, dein Glaube wird nicht funktionieren. Sondern komme dahin, dass du mit Petrus sagen kannst, was ich aber habe. Mit anderen Worten, was ich selbst erlebt habe, was ich selbst erfahren habe, dass der Glaube in meinem Leben bewirkt hat, das kann ich auch anderen weitergeben. Und dann bin ich auf sicherem Boden. Dann muss ich nicht befürchten, dass irgendwann ein Dämon sein hässliches Angesicht mir entgegenstreckt und sagt, den Namen Jesus kenne ich. Von Paulus habe ich auch schon gehört, aber wer bist du? Amen. Ich glaube, wir haben einiges an Material hier zusammengetragen und gehört, wo wir unseren Glauben, unseren eigenen Glauben, und der ist so kostbar, unser Glaube ist so kostbar, dass wir es eigentlich nicht erlauben dürfen, ihn zu heucheln. Wir führen uns selbst in die Irre, wenn wir das tun. Nicht wahr? Und ich wollte euch ein bisschen Material geben, an dem ihr euren Glauben überprüfen könnt. Wo ihr euch fragen könnt, wie echt ist meine Liebe zu den Geschwistern? Wie echt ist meine Liebe zum Herrn? Und wie echt ist demzufolge mein Glaube? Gibt es Bereiche, wo ich mich genötigt fühle, Glauben vorzuspielen? Gerade an einem solchen Seminar wie heute oder in einer Situation wie heute oder auch morgen im Gottesdienst, fühle dich nie gedrängt, nie genötigt, irgendetwas zum Besten geben zu müssen, irgendetwas darstellen zu müssen, irgendetwas präsentieren zu müssen, um zu zeigen, weißt du, ich bin auch geistlich oder ich habe auch Glauben. Nein. Sei einfach du selbst. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und wenn du das, was du hast, weitergibst und damit arbeitest, dann wird es mehr werden. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Nun, ich möchte...
Liebe Hörerin, liebe Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.